Was war 68 anderes als ein Kulturkampf? Was ist die Debatte über Abtreibung? Kultur heißt Sinn und Bedeutung. Und Kampf, ja, wie sagte Helmut Schmidt, Politik ist immer auch ein Kampfsport. Deswegen ist es ganz entscheidend, diese Herausforderung offensiv anzunehmen. Brandmauer aber heißt die Vorstellung, dass man das Problem quarantänisiert und irgendwie ignoriert und meint, damit würde es sich irgendwie erledigen. Brandmauer wird ja so reflexartig beschworen. Das Beschwören der Brandmauer heißt, auf Strategie zu verzichten. Es ist nicht nur Strategieverzicht, sondern auch Denkfaulheit in der gesamten politischen Öffentlichkeit, so eine Brandmauer hinzuknallen und zu sagen, hier denken wir nicht weiter. Man hat die Wahl zwischen Reflex und Strategie.
Ja.
Und ich fände es zukunftsfähiger, strategisch zu argumentieren.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch. Hier auf Apollo News, heute bei uns zu Gast ist, wir freuen uns sehr, Professor Andreas Rölle. Er ist nicht nur Professor für neueste Geschichte, sondern auch Leiter der Denkfabrik Republik 21 und gilt so als der konservative Vordenker, den wir hier so in Deutschland haben. Also herzlich willkommen bei uns.
Herr Mannert, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich da bin.
Ja, fangen wir mal offen an. Wie ist denn gerade so Ihr Blick auf die Lage und die Rolle der CDU?
Also mein Blick auf die Lage ist davon geprägt, dass wir im Moment eine richtige Kulturrevolution erleben. Wir erleben eine Kulturrevolution, in der die postmoderne grüne Hegemonie, die die 2010er Jahre bestimmt hat, abgelöst wird von einem Pendelschlag nach rechts durch eine neurechte Bewegung, wobei ich hier auf der Ebene der westlichen Gesellschaften insgesamt spreche. Und wir erleben also diese Zangenbewegung, in der zwischen der die bürgerliche Mitte, die rechte Mitte, massiv unter Druck gerät. Wir sehen das ja in Deutschland schon im Einzelnen an den Wahlergebnissen. Aber ich habe den Eindruck, dass diese grundsätzliche Konstellation, also dieser Kulturrevolution, die die bürgerliche Mitte in die Zange nimmt, vielfach noch gar nicht wirklich verstanden ist. Aber das ist die große Entwicklung, die im Moment stattfindet. Einschließlich, weil Sie nach der CDU fragten, der Frage, wo eigentlich die Hauptherausforderungen für die Union liegen. Ich bin der festen Überzeugung, dass die entscheidende politische Auseinandersetzung, die vor uns liegt, diejenige ist, um die Vorherrschaft auf der politischen Rechten, zwischen der rechten Mitte und der neuen Rechten oder der Rechten. Und diese Auseinandersetzung hat in Italien Giorgia Meloni für die Fratelli bereits gewonnen. In den USA hat das im Magerlager, oder hat das Magerlager gegenüber dem klassischen Country Club Republicanism gewonnen. In Deutschland ist diese Frage offen, aber dass die entscheidende Auseinandersetzung, die ist um die Vorherrschaft auf der politischen Rechten zwischen der Union und der AfD. Das ist, glaube ich, vielfach noch gar nicht verstanden, weil die Rezepte, die bisher in Angriff genommen oder in Anspruch genommen worden sind, dieses Problem nicht wirklich adressieren.
Inwiefern ist das aber wirklich eine neurechte Gegenbewegung oder überhaupt eine Bewegung, die sich da auftut? Weil man könnte ja auch sagen, die AfD ist ein großes Sammelbecken, eine große Lücke, die da aufgegangen ist, weil ja die CDU sich bis heute gar nicht unbedingt als rechte Mitte begreift, wie Sie das gesagt haben.
Das ist ja auch ein Teil des Problems. Die AfD ist natürlich ein breites Sammelbecken und das gilt für diese neurechten Bewegungen in den westlichen Gesellschaften generell. Die Magerbewegung ist ja auch keine monolithische, einförmige Bewegung und das gilt für die anderen Bewegungen auch. Generell würde ich das, was ich jetzt so allgemein als neurechte Bewegung bezeichnet habe, deshalb, weil der Begriff Rechtspopulismus, wie ich finde, irgendwie noch unspezifischer ist, das ist eine heterogenere Bewegung als diese postmodern linke Revolution, die wir erlebt haben. Diese postmodern grüne Revolution geht zurück auf die French Theory, auf Foucault, Lyotard, Derrida und ihre Vorstellung, dass Sprache Macht ist und dass alles sprachliche Konstrukte sind und man deshalb Begriffe und Ordnungsvorstellungen, das heißt die Ordnungsvorstellungen der bürgerlichen Moderne, dekonstruieren muss. Das ist der Kern der Vorstellung der postmodernen und postkolonialen Entwicklung der 70er und vor allen Dingen der 80er Jahre, die dann gemündet ist in die ganze Queer Theory, in die postkoloniale Theorie, in die Vorstellung von struktureller Diskriminierung, in diese Diversitätsbewegung und so weiter. Und und die sich zugleich verbündet hat mit dem Klimaaktivismus und der Vorstellung, dass die westliche Gesellschaft, das ist ja das Basisnarrativ der Klimabewegung, dass die westliche Gesellschaft und Lebensform zerstörerisch ist, während die postkoloniale, postmoderne Linke sagt, diese selbe westliche Gesellschaftsform ist strukturell diskriminierend. Das ist eigentlich der gemeinsame Nenner dieser postmodernen grünen Entwicklung, so dass die insgesamt auch homogener daherkommt als diese neurechte Gegenbewegung, die sich allein genetisch aus ganz unterschiedlichen Bewegungen zusammensetzt. Schauen Sie auf die FPÖ in Österreich, die geht eigentlich in die unmittelbare Nachkriegszeit zurück und gewinnt dann neuen Schwung durch Haider in den 80er Jahren. Der Rassemblement National geht auf die 70er Jahre unter Jean-Marie Le Pen in Frankreich zurück und hat sich dann in den 2000er Jahren gewandelt. Die MAGA-Bewegung geht auf die Tea Party-Bewegung nach 2009 zurück. In Deutschland ist es die AfD seit 2013. Da sieht man, dass das Ganze auch innerhalb der gesamten westlichen Gesellschaften sehr heterogen ist. Aber diese Bewegung hat gleichwohl gemeinsame Nenner. Und das ist auf der einen Seite die Gegnerschaft, die Ablehnung dieses postkolonial, postmodern, klimaaktivistisch-grünen Paradigmas. Das heißt, vor allen Dingen kristallisiert sich das an den Themenbereichen Migration, am Themenbereich Klima und Energie und an der Frage Diversität, Geschlecht, Sexualität. Das sind die drei großen Themen, auf denen diese postmodern grüne Ideologie in den 2010er Jahren ihre öffentliche kulturelle Hegemonie erreicht hat. Und dagegen wendet sich diese neurechte Gegenrevolution. Sie wendet sich aber auch gegen die Politik etablierter Parteien, die sehr stark in den 2010er Jahren in vielen westlichen Gesellschaften von diesem grünen postmodernen Paradigma imprägniert gewesen ist. Denken Sie nur in Deutschland an die Regierung Merkel und denken Sie da eben an die Migrationspolitik, an die Gleichstellungspolitik und an die Klima- und Energiepolitik. Und insofern richtet sich diese neurechte Bewegung sowohl gegen dieses postmodern linke Paradigma als aber eben auch gegen die Politik etablierter Parteien, deren problematische Folgewirkungen, Stichwort Deindustrialisierung, uns ja heute zunehmend klar vor Augen stehen.
Mhm. Ja, dann ist ja immer die Rede sozusagen vom Vibe-Shift, was wir jetzt da so diskutieren. Und das wäre aber für mich die Frage, weil das haben Sie ja gerade gezeigt, was die ideologischen Wurzeln dieser wie auch immer gearteten neuen Linken ist oder postmodernen Linken. Und jetzt ist ja die Frage, gibt es darauf wirklich eine Gegenbewegung? Weil die Gegenbewegung, wenn ich Ihnen jetzt folge, Sie sagen, die Linke hat da im Kern eigentlich dieses Bild, der Westen ist zerstörerisch, wenn man so will, der Westen ist schuldig. Mhm. Dann müsste es jetzt eine Gegenbewegung geben, sozusagen, die eigentlich genau in diesem Kern verneint. Und das tut sie aber, würde ich eben sagen, nicht, sondern, aber darüber können wir jetzt diskutieren. Ich würde eigentlich sagen, das, was wir dort an Gegenpol haben, ist vor allen Dingen viel so eine Reaktion auf die tatsächlich auch konkreten Folgen dieser Politik, also die steigenden Energiepreise, die Kriminalität durch Migration, also die Folgen, die diese Politik hat, die ganz viele Leute auf die Palme bringen, sauer machen, man spürt das so und dagegen richtet sich das, bleibt aber erstmal sehr diffus und hat eigentlich wenig, würde ich sagen, jetzt so eine ideologische Untermauerung wirklich.
Ja, das ja und nein, also das ist schon sehr stark verbreitet. Gleichwohl gibt es unter dem Stichwort Postliberalismus auch eine stark intellektuelle Unterströmung. Es gibt diese Reaktion, so wie Sie es gerade beschrieben haben, aber durchaus auch eine anspruchsvolle intellektuelle Unterfütterung. Wie gesagt, die läuft unter dem Stichwort Postliberalismus, aber da sind wir an dem Punkt und dann sind wir auch so langsam bei der bürgerlichen rechten Mitte und bei der Frage des Westens. Ja. Aber ja auch das im Blick haben. Diese neurechte Gegenbewegung ist ja jetzt keineswegs eine uneingeschränkte Sachwalterin dessen, was wir so als die Idee des Westens verstehen. Denn so sehr Sie sagen können, diese postmoderne linke Gegenrevolution hat die westliche Lebens- und Gesellschaftsform als zerstörerisch und diskriminierend delegitimiert, so gilt es ja aber aus postliberaler Perspektive zum Teil auch. Diese postliberale Perspektive ist vor allen Dingen oftmals sehr kollektivistisch aufgestellt. Wenn Sie diese ganzen Vorstellungen von nationaler Zugehörigkeit sich ansehen, dann ist es zum Beispiel so, dass wenn Sie, um ein Beispiel zu nennen, Maximilian Krah, wir Ob er das heute noch so sagen würde, weiß ich nicht, aber wie er es in seinem Buch mal geschrieben hat, die Nation als die Gemeinschaft der Ähnlichen, und er meint die Gemeinschaft der ethnisch Ähnlichen, ansieht, dann sind sie im Grunde bei einem kollektivistischen Verständnis von Gesellschaft, das auf der Rechten das tut, was wir auf der Linken kritisieren, nämlich Zugehörigkeit nach Herkunftsmerkmalen vorzunehmen. Und insofern spiegelt dieser Kollektivismus auf der rechten Seite in manchem auch den Kollektivismus von links, was übrigens auch daran abzulesen ist, dass die MAGA-Bewegung in den USA Kulturkampf von rechts gegen den Kulturkampf von links führt. Und insofern gibt es da gewisse Spiegelbildlichkeiten, einschließlich übrigens einer philosophischen Grundierung, weil die Postmoderne in den 80er Jahren mit dem Stichwort es gibt nichts außer Text, alles ist Sprache und Sprache ist Macht und diese Machtkonstrukte muss man dekonstruieren. Ja, alle sprachlichen Artefakte und alle Ordnungsvorstellungen für Konstrukte erklärt hat. Die rechte Schwester des linken Dekonstruktivismus sind die Fake News und die alternativen Wahrheiten. Und insofern ist ja diese neurechte Gegenbewegung in vielem dieser linken postmodernen Revolution zumindest phänomenologisch gar nicht unähnlich. Und dazwischen liegen aber Vorstellungen des Westens, Fragen des rationalen Universalismus und so weiter, bei der es eben nicht so ist, dass diese postmodern Linke in Fragestellung des Rechten, des Westens, nun von einer Bewegung für den Westen gekontert wäre, sondern die Frage ist, wo geht uns der Westen gerade verloren und wo bleibt eigentlich noch übrig?
Ja, darauf kommen wir gleich. Ich nur, um das noch einmal abzuschließen, weil ich finde, das wird auch immer so leicht dann gesagt, ja, und das sind dann die ideologischen und so weiter. Es gibt natürlich rechte Ideologen und neurechte Ideologen. Ich frage mich aber, wie wirkmächtig die wirklich sind und ob nicht diese Bewegung, also diese wirklich gesellschaftlich tektonische Verschiebung, diese AfD bei 25% und so weiter, ob die nicht wirklich sehr unideologisch einfach ist, sehr reaktiv, sehr sozusagen getrieben von wirklich fundamentalen ja auch Problemen, die wir einfach haben und die eigentlich ziemlich diffus und blind agiert, wie wir auch in der AfD sehen. Also ich finde, das wird ja auch von links mal gesagt, diese rechte Bewegung und so weiter, was da alles wäre, vielleicht in Amerika, aber so ganz eine Ideologie ist da ja, würde ich sagen, gar nicht so präsent, oder?
Nein, es ist nicht so kohärent wie bei der postmodernen Linken. Bei der postmodernen Linken können Sie wirklich sagen, da gibt's die French Theory in den 70er und in den 80er Jahren. Da gibt's Foucault, Derrida, Lyotard, die man jetzt übrigens auch nicht eins zu eins in Haftung für diese woke Linke nehmen darf. Also die woke Linke hat ja ein großes Problem, nämlich den Mangel an Selbstreflexivität. Ja. Wenn man sagt, dass alle Ordnungsvorstellungen, alle Artefakte Konstrukte sind, heißt das ja in der Konsequenz, dass meine eigenen Vorstellungen auch ein Konstrukt sind. Und das würde jemand wie Foucault jederzeit sofort zugegeben haben. Aber fragen Sie mal so Gender- oder Queer-Ideologen, ob sie der Meinung sind, dass ihre eigene Vorstellung von Queerness oder von Diversität auch nur ein machtbedingtes Konstrukt ist. Dann haben sie die Leute aber im Gesicht. Und das würden die ja nicht zugeben. Insofern, wie gesagt, darf man diese ursprünglichen Philosophen da auch nicht für alles in Haftung nehmen. Aber eben die French Theory plus Judith Butler in Berkeley, da haben sie einen sehr starken philosophischen Vorlauf und einen ganz eminenten Trickle-Down-Effekt aus den universitären Seminaren in die Breite der Gesellschaft hinein, wo die Leute es noch gar nicht verstanden haben, also längst um sie herum schon zum Standard wurde. Das ist bei diesen viel, viel diffuseren rechten Gegenbewegungen, von denen man auch im Plural sprechen muss, definitiv nicht der Fall. Da ist viel Reaktion dabei, da ist viel, wie das auf der politischen Rechten immer auch der Fall gewesen ist, Sentiment und Ressentiment unterwegs. Aber es gibt eben auch, und das darf man nicht unterschätzen, es gibt eben auch die ideologische Fundierung. Und die neue Rechte ist jetzt auch nicht bloß irgendwie so, diese Bewegungen sind nicht nur irgendwie dumpfe Gegenbewegungen gegen politisch erfahrbare Probleme, sondern sie haben eben auch ihre theoretische Grundierung. Und egal, ob das Maximilian Krah ist oder ob das Patrick Deneen ist, was jetzt nochmal sehr unterschiedlich gelagert ist. Es ist nicht so, als wenn das völlig intellektualitätsfrei unterwegs wäre. Und ich finde es wichtig, wir finden es mit Republik 21 auch super wichtig, diese intellektuellen Grundströmungen zu erfassen, um die Dinge richtig zu verstehen, um sie in ihrer Dimension zu verstehen und um eben auch satisfaktionsfähig damit umzugehen. Denn das Ressentiment auf bürgerlicher Seite, das nur sagt Brandmauer und dahinter gucken wir nicht und wir quarantänisieren alles, ist alles aber keine zukunftsfähige Lösung für den Umgang mit den Problemen.
Mhm. Ja, Sie haben gerade schon Kulturkampf angesprochen. Das ist natürlich das Dauerthema und auch in Amerika. Aber ist es nicht absolut folgerichtig? Muss nicht die Rechte einen Kulturkampf zurückführen?
Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Begriff Kulturkampf. Ich meine, 68, was war 68 anderes als ein Kulturkampf? Was ist die Debatte über Abtreibung seit den 70er oder 60er Jahren anders als ein Kulturkampf? Kultur heißt Sinn und Bedeutung und Kampf, ja, wie sagte Helmut Schmidt, Politik ist immer auch ein Kampfsport. Und ein Kampf über Sinn und Bedeutung in ihrer öffentlichen Geltung ist ein Kulturkampf. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Begriff Kulturkampf und ich finde, man muss Kulturkämpfe annehmen. Das ist auch das, was ich den Bürgerlichen immer geraten habe. Natürlich müssen wir Kulturkämpfe führen. Wobei mit dem Begriff Kulturkampf sich dann immer noch mal was anderes verbindet, nämlich eine Form von Auseinandersetzung, die gar nicht mehr auf den Austausch, auf die kontroverse Debatte zielt, sondern im Grunde auf Vernichtung. Und das tut der linke Kulturkampf, das tut Cancel Culture, weil Cancel Culture die andere Meinung unterdrücken will. Und wenn das unter Kulturkampf verstanden wird, dann ist es natürlich umgekehrt problematisch, wenn Kulturkampf von rechts seinerseits Bücher aus Bibliotheken holt und verbannt. Die Bücherverbrennung oder die Bücherverbannung ist eben auch eine Form von Kulturkampf in diesem exterminatorischen Sinne. Und in diesem Sinne sollten wir keinen Kulturkampf führen. Ich finde, ich bin wirklich dafür, den Begriff Kulturkampf offen und offensiv anzunehmen. Aber die Methode des Ausschließens, des Deplatformens, des Canceln, die ist eben alles andere als demokratisch und das gilt nach links ebenso wie nach rechts.
Mhm. Naja, die Frage ist ja nur, in Amerika haben wir das, da ist der Kulturkampf voll im Gange. In Deutschland ist es ja so, dass sich die CDU eigentlich relativ verweigert, sich diesen Kulturkampf irgendwie anzunehmen und auch diesen Kulturkampf offensiv verweigert in ihrer eigenen Rhetorik und gleichzeitig sich auf diese Brandmauerlogik zurückführt. Ja, was ist denn Ihre Zukunftsprognose, wenn das so weitergeht? Wird die CDU denn einfach aufgerieben?
Ja. Ja, wenn die CDU diese Herausforderung nicht annimmt, dann wird sie das. Ich bin fest davon überzeugt, dass im Umgang mit diesen neurechten Bewegungen es zwingend notwendig ist, diese Herausforderung zu erkennen und sie anzunehmen, ihr nicht zu begegnen mit einer Politik des Status quo, sondern der offensiven Veränderung und Weiterentwicklung. Und es ist wichtig, ein eigenes Narrativ zu entwickeln. Und da reicht es nicht zu sagen, wir lösen Probleme, das tut die CDU immer so gerne, aber erstens löst man auch Probleme nicht voraussetzungsfrei und zweitens ist reines Probleme lösen dann insgesamt definitiv auch zu wenig. Das heißt, man braucht auch ein eigenes Narrativ und damit bin ich beim Thema Kultur. Und deswegen ist es ganz entscheidend, diese Herausforderung offensiv anzunehmen. Brandmauer aber heißt die Vorstellung, dass man das Problem quarantänisiert und irgendwie ignoriert und meint, damit würde es sich irgendwie erledigen. Die letzte Zielvorstellung hinter der Brandmauer ist ja die, dass das Problem verschwindet und dann irgendwie auch wieder weg ist. Das Problem ist aber nicht weg. Nur wenn ich ein Problem ignoriere dann und es nicht strategisch bearbeite, dann wird es irgendwann eruptiv auftreten. Und ganz konkret gesagt, würde ich es für nicht unwahrscheinlich halten, dass dann im Herbst bei den Landtagswahlen in den neuen Ländern und in Berlin, dass dann die eruptiven Entwicklungen auftreten und in so einem Fall nicht strategisch vorbereitet zu sein, könnte ein Problem werden.
Mhm. Was Sie haben ja gerade gesprochen, sozusagen das eigene Narrativ. Da ist immer meine Frage, was sollte denn das eigene Narrativ der CDU sein? Denn die CDU, muss man ja sagen, ist eigentlich völlig narrativfrei. Die CDU, würde ich jetzt sagen, unterwirft sich in vielen Fragen der grundsätzlichen Interpretation der neuen Linken und schwächt sie eigentlich mehr ab und sagt, naja, aber wir müssen noch ein bisschen langsamer machen und so weiter. Ja, Klimawandel und so weiter, aber wir machen ein bisschen vorsichtiger. Sie hat ja aber eigentlich überhaupt keinen, im Kern setzt sie dem eigentlich gar nichts mehr entgegen.
Ja, und da sind wir bei der Frage des Narrativs und der Frage der Gesellschaftsvorstellung. Und die Linke, die postmoderne Vorstellung der Gesellschaft, ist die von der Gemeinschaft der Vulnerablen. Da sind wir wieder bei diesem Gesellschaftsverständnis der westlichen Gesellschaft als zerstörerisch und diskriminierend. Dieses Gesellschaftsverständnis denkt in den Kategorien von Tätern und von Opfern Und ihre Konsequenz ist Nachteilsausgleich für die Opfer durch Quoten und dann die Herstellung einer quotierten Diversität, was im Grunde eine Vorstellung einer neuen Ständegesellschaft ist. Ich sage jetzt nochmal, auf der rechten Seite gibt es dann die Vorstellung von der Gemeinschaft der Ähnlichen. Interessanterweise reden beide von Gemeinschaft und nicht von Gesellschaft. Das sind beides so ganzheitliche Vorstellungen. Und aber was ist es denn, was uns eigentlich dahin gebracht hat? Und das ist ja historisch einzigartig, wo die westlichen Gesellschaften hingekommen sind. Nämlich dieses größte Maß an Freiheit, an individueller Freiheit und Wohlstand. Das geht doch von dieser grundsätzlichen Idee des Westens aus, von der Idee des Westens, die sagt, die Position des Einzelnen hängt nicht ab von seiner Herkunft und von seinem Stand, sondern von Qualifikation, von Leistung und von freiem Willen. Das ist der historische Gamechanger der bürgerlichen Leistungs- und Wettbewerbsgesellschaft gewesen. Das hat uns das beschert, was wir heute im allerbesten Sinne, wie gesagt, an Wohlstand und an Freiheit global und historisch jemals erlebt haben. So, und zu sagen, dass wir eine Gesellschaft nicht als die Gesellschaft der Opfer auffassen, nicht als die Gemeinschaft der Vulnerablen, sondern eine Gesellschaft gründen auf der Leistungsfähigkeit der freien Individuen, ist jetzt sehr akademisch formuliert, findet dann so die vulgäre Übersetzung in Leistung muss sich wieder lohnen, was irgendwie auch keiner mehr hören kann, was irgendwie so ein Spruch von Anno Dunemal ist. Aber die Vorstellung, dass wir eine Gesellschaft sind, die funktioniert auf der Basis der Kreativität und der Leistungsfähigkeit der freien Individuen. Das ist eigentlich das, was bürgerliche Politik ausmacht und was sie so ganz im Kern unterscheidet von postmodern linker, von woker und von neurechter kollektivistischer Politik.
Aber geht es da nicht eigentlich auch darum, irgendwie ein neues Verhältnis oder ein Verhältnis überhaupt wieder zu finden, zu so etwas wie der Stärke oder der westlichen Stärke?
Ja, natürlich. Aber das Problem ist doch, diese Überlagerung von Entwicklung, man hat ja 1990 gedacht, das Ende der Geschichte sei gekommen und jetzt würde sich die westliche liberale Demokratie und das, was wir dafür halten, weltweit durchsetzen. Und haben gar nicht realisiert, dass das Ganze auf Seiten des Westens unterspült wird von dieser postmodernen, woken Ideologie. George F. Kennan hat 1946 in seinem langen Telegramm geschrieben, dass er aus Moskau nach Washington geschrieben hat, im Übergang zum ersten Ost-West-Konflikt, zum ersten Kalten Krieg, dass er sagte damals, Stärke von außen ist wichtig, aber mindestens so wichtig ist Stärke von innen, ein positives Selbstverständnis. Und jedes gesellschaftliche Problem, das wir aus unseren westlichen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften heraus lösen, ist eigentlich wichtiger in der Auseinandersetzung mit dem kollektivistischen, diktatorischen, kommunistischen Osten, ist wichtiger als 100 diplomatische Kommuniqués. Und insofern ist tatsächlich das entscheidende Problem, das dem Westen, jedenfalls dem europäischen Westen, abhanden gekommen ist, dieses positive Selbstverständnis. Wir sind doch ständig mit diesem negativen Selbstverständnis einer Gesellschaft von Diskriminierung und Zerstörung unterwegs. Das hat sich tief, wie Sie richtig sagen, in die bürgerlichen Parteien hinein eingeschlichen. Die ganze Klimapolitik der 2010er Jahre, die ganze Politik gegenüber dem sogenannten globalen Süden, alles das ist ja durchtränkt von dieser Vorstellung bis hin zur Vorstellung von Degrowth, die sagt, dass Wachstum eigentlich schlecht ist. Und auf diese Art und Weise haben wir von der Vorstellung des Wachstums bis zum Verbrennermotor die großen Assets des Westens, seiner Gesellschaftsform und seiner Wirtschaftsform aus der Hand gegeben.
Ja, geht es da nicht auch ein bisschen darum, die Wurzeln dieser neuen Linken, wie auch immer man sie nennen will, es gibt ja gar nicht so wirklich einen Begriff, zu erkennen. Also Sie haben das ja schon sozusagen so intellektuell, akademisch gesagt, aber man muss doch irgendwie festhalten, diese ganzen Fragen, also von der Migration, Klimawandel, Verbrennung, Sie haben das ja gerade auch gesagt, sind ja eben geeint, wenn man so will, durch immer das gleiche Gefühl. Ja, das Grundgefühl so, eigentlich.
Das muss man aber erstmal erkennen.
Ja, und jetzt würde ich mich aber fragen, genau, das müsste man erkennen, einerseits das, aber man müsste es ja auch versuchen zu erklären, woher kommt denn eigentlich dieses Gefühl? Weil es scheint ja doch ein ganz dumpfes und diffuses Gefühl zu sein, was diese Bewegung dann treibt und sich dann irgendwie ideologisch ausdefiniert, oder?
Sie meinen jetzt die linke Postmoderne, die postmoderne
dieses
Linke,
dieses linke Gefühl, was wir ja vorhin schon gesagt haben, der Westen zerstört, der Westen schuld. Also das ist eigentlich, unsere Gesellschaft ist böse, das ist eigentlich das Grundgefühl. Was dann alle anderen fragen, wird das dann sozusagen so politisch ausdefiniert. Aber das ist ja mehr so vorgelagert, oder?
Jetzt würde ich zu eins mal sagen, wenn Sie zurückgehen in die 80er Jahre und auf diese postmoderne Philosophie schauen oder auf den Postkolonialismus oder auf den neuen Feminismus, dann ist das ja so, dass die alle im Kern und am Anfang erstmal einen Punkt haben. Der Postkolonialismus sagt, Moment mal, also aus der Perspektive afrikanischer Länder ist der Westen aber jetzt nicht nur der Herold von Freiheit, Demokratie und Wohlstand, sondern auch von Unterdrückung und Ausbeutung. Ist ja was dran. Dass der Feminismus sagt, Moment mal, das bürgerliche Rollenmodell von Männern und Frauen hat dazu geführt, dass sich die Rollen auseinanderdividiert haben und die Nichterwerbstätigkeit von Frauen zwar ursprünglich mal als Privileg angesehen worden ist, aber in einer Gesellschaft, in der, wie ich ja vorhin sagte, die Position in der Gesellschaft durch Beruf und Leistung zugewiesen wird, dass das Frauen benachteiligt. Hat ja einen Punkt. Und insofern haben diese Bewegungen durchaus einen Punkt, dass es natürlich auch Rassismus in der westlichen Gesellschaft gibt. Ich meine, gucken Sie sich doch an, meine Frau ist Halbitalienerin. Heute findet man das schick. In den 70er Jahren, als sie jung war, war sie noch die Ithakerin. Wie sind wir mit Polen umgegangen? Natürlich hat es Rassismus in unserer Gesellschaft gegeben. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Ist das so, dass ich sage, dieser Westen ist strukturell diskriminierend und strukturell zerstörerisch? Oder baue ich darauf, dass ich sage, ja, der Westen hat immer seine Selbstwidersprüche in sich getragen. Angefangen 1776, all men are created equal, halt nur ohne die Sklaven. Der blinde Fleck ist ja eingebaut in die amerikanische, in das amerikanische Selbstverständnis. Aber der eigentliche Clou dieser westlichen Gesellschaftsform, ich würde sagen, wenn es eines gibt, was diese westliche Gesellschaftsform wirklich historisch auszeichnet, dann ist es die Fähigkeit zur Selbstkritik. Und die hängt mit Demokratie bzw. mit demokratischer Öffentlichkeit und der Bereitschaft zur kontroversen Diskussion zusammen. Natürlich kann man sagen, der Westen hat Sklaverei betrieben, jedenfalls die USA, wenn ich jetzt auf die USA schaue. Aber zugleich ist diese Gesellschaft in der Lage gewesen, das zu kritisieren und es abzuschaffen. Und diese Gesellschaften sind in der Lage und bereit gewesen, Selbstkritik zu üben und dadurch ihre Selbstwidersprüche und ihre Defizite zu überwinden. Und da ist doch der entscheidende Unterschied. Ich mache jetzt nicht so ein glattes, positives Narrativ, das völlig widerspruchsfrei wäre, sondern ich bin bereit, die eigenen Defizite und Selbstwidersprüche anzuerkennen, kritisch aufzuarbeiten und sie zu verbessern. Das ist, wie ich finde, der historische Clou des Westens. Und das wieder stark zu machen, das finde ich den eigentlichen Clou von bürgerlicher Politik, wo noch einmal bürgerliche Politik dann eben auch nicht sagt, das ist ja das bisschen das Problem von Western Civilization, die eigentlich immer sagte, der Westen ist eben nur Freiheit und nur Wohlstand und dann wird sowas eben auch zur Ideologie. Und das Problem ist generell, wenn Dinge vereinseitigt zur Ideologie werden und nicht mehr bereit sind, sich selbst in Frage zu stellen, dann haben sie egal womit ein Problem.
Ja gut, aber könnte man nicht sagen, die Rechte bräuchte in gewisser Hinsicht genauso eine Ideologie, um auf die Linke antworten zu können? Um dieses Strukturelle, um sozusagen dieses grundsätzlich auch irgendwie dem entgegentreten zu können.
Ja, das ist ja das, was Sie empirisch beobachten können. Mhm. Das ist ja genau das, was im Moment passiert. Aber die Frage ist, wie nimmt man den Kulturkampf auf, indem man dasselbe tut wie der andere oder indem man das eigene gegenübersetzt? Und ich finde, das Problem und die Gefahr bei Auseinandersetzungen ist immer, dass man in der Auseinandersetzung mit dem Gegner am Ende ganz ähnlich wird oder zu ähnlich wird oder die Methoden des Gegners übernimmt, die man eigentlich, deretwegen man eigentlich den Gegner bekämpft hat. Deswegen muss ich sagen, ich kann verstehen, dass man DEI in den USA massiv entgegentritt. Nur, wenn man DEI und Cancel Culture mit den Mitteln der Cancel Culture entgegentritt, dann gleicht man sich dem Gegner so stark an, dass man eigentlich vom Gegner hinterher nicht mehr unterscheidbar ist. Und meine Präferenz ist immer die, dem Gegner mit dem eigenen entgegenzutreten. Und insofern würde ich sagen, meine Antwort auf die postmodern grüne Revolution ist die Selbstbesinnung auf die Grundlagen liberaler Bürgerlichkeit und nicht sozusagen dasselbe in grün oder blau oder wie auch immer zu machen.
Ja. Lassen Sie uns mal auf ein Bild zu sprechen kommen, was, glaube ich, fast, ich würde mal sagen, es eint eigentlich alle Parteien in Deutschland oder alle politischen Lager. bezogen auf den Westen. Und das würde ich sagen, ist so ein dystopisches Grund, auch wieder Grundgefühl oder ein Blick. Der Westen hat seinen Zenit überschritten. Der Westen geht unter. Wir gehen jetzt über in die multipolare Welt und so weiter. Unsere Rolle nimmt ab. Und eigentlich sind wir so wahnsinnig dekadent. Und jetzt kommen die BRICS-Staaten und der globale Süden und die werden uns einfach überrollen. Das würde ich sagen, ist der Grundtenor, der eigentlich alle politischen Strömungen in Deutschland eint.
Ja, in unterschiedlichem Maße, ne? In unterschiedlichem Maße, wobei ich immer sagen würde, diese dystopischen Vorstellungen sind nicht ganz neu. Also man hat die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert von der gelben Gefahr gesprochen und die Vorstellungen, wie das nächste Jahrhundert geprägt wird und wer am Ende des nächsten Jahrhunderts die dominierende Macht ist, das wechselt dann auch mal schnell. Also das waren die Chinesen am Anfang des 20. Jahrhunderts aus deutscher Perspektive, dann waren es irgendwann die Russen, dann waren es in den 80er die Japaner und das wechselt dann auch. Und das würde ich eher historisch kritisch betrachten und eher als ein historisches Phänomen auffassen und aber nicht zu ernst nehmen, sondern das ist tatsächlich ein Narrativ oder ein diskursives Konstrukt. Ich meine, Sie sagen das gerade übrigens immer noch nur 35 Jahre, nachdem man der Meinung war, dass dieser Westen sich global durchgesetzt hat und niemand anders mehr gegen diesen Westen eine Chance haben würde. Das ist ja in historischer Perspektive auch gar nicht so lange her, dass man gesagt hat, dieser Westen, den man jetzt abschreibt, ist der Clou und das Ende der Geschichte gewesen. Insofern ist meine Konsequenz als Historiker immer, die Dinge sind viel, viel offener, als wir denken. Das ganz grundsätzlich ist immer so, wenn wir uns die Welt in 10 Jahren vorstellen, dann ist mit etlicher Wahrscheinlichkeit die Vorstellung dieser Welt in 10 Jahren unserer Gegenwart ähnlicher als die Gegenwart von heute, der Vergangenheit von vor 10 Jahren. Wir imaginieren den bevorstehenden Wandel nicht so groß, wie er mit etlicher Wahrscheinlichkeit tatsächlich sein wird. Und dann kommt es immer wieder vor, dass wir dadurch unsere historische Fantasie von der politischen Realität überflügeln lassen. Und eigentlich müsste es anders sein. Deswegen ist es so wichtig, dass man offen ist für die Dinge. Offen für die Dinge zu sein, hieß zum Beispiel Anfang der 80er, nicht sicher davon auszugeben, dass im Zeichen der Eurosklerose, der Butterberge, der Milchsee des zweiten Kalten Krieges, man in den 80er Jahren befürchtet hat, dass also das Waldsterben, der dritte Weltkrieg und ein Zeitalter der sozialen Eiszeit anbrechen würde, während in Wahrheit am Ende des Jahrzehnts das Ende des Ost-West-Konflikts, die deutsche Wiedervereinigung, Freiheit und ein großer Wohlstandsschub gestanden haben. Also was ich damit sagen will, die Zukunft ist sehr viel offener, als wir denken. Das heißt aber für Europa, ein Kontinent, der noch vor 100, 120 Jahren die Welt beherrscht hat, dass weder dieser Untergang, den wir im Moment so dystopisch imaginieren, gesetzt ist, noch aber, dass dieses Europa eine irgendwie globale Bestandsgarantie hat. Es kann auch sein, dass Europa, das mal so die globale Vormacht war, durchgereicht wird und in einer globalen Kräfteverschiebung in 20 Jahren massiv an Position verloren haben wird und vom Vorreiter der Verwandlung der Welt im 18. und 19. Jahrhundert zur Nachhut beziehungsweise zum Armenhaus der globalen Entwicklung wird. Sowas kann auch sein. Heißt aber auf der anderen Seite, man hat solche Dinge auch in der Hand. Und man muss natürlich schon sehr deutlich sagen, jetzt sind wir wieder bei der etablierten Politik der 2010er Jahre. Wenn Sie die nationale Sicherheitsstrategie der USA lesen vom November letzten Jahres und die von Civilizational Erasure sprechen, aufgrund europäischer Migrationspolitik und europäischer Energiepolitik, dann hätte ich es ja übrigens auch nach der Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2025, hätte ich es ja klüger gefunden, mal kritisch darüber nachzudenken, was da eigentlich dran sein könnte, als das umstandslos als MAGA-Ideologie zurückzuweisen. Denn tatsächlich muss man ja feststellen, ich meine, Green Deal, die europäische Energiepolitik, das Verbrennerverbot. Ich meine, das Verbrennerverbot hat der deutschen Wirtschaft das Rückgrat gebrochen, dass wir die deutsche Automobilindustrie sehenden Auges in den Untergang haben gehen lassen. Erleben wir jetzt gerade in den ersten so richtigen Auswirkungen in Baden-Württemberg. Wir haben in Europa eine Menge kapitaler Fehler in den letzten 10, 15 Jahren gemacht. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Länder, um die sie nichts mehr geben, sich reformieren können. Sie hätten 1979 im Winter of Discontent nicht mehr viel um das Vereinigte Königreich gegeben und 1976 nach dem Tod von Mao nichts um China, das da ruiniert hinterm Bambusvorhang lag. Und diese Länder haben aber trotzdem den Turnaround geschafft. Das heißt, das ist auch heute möglich, das ist für Deutschland möglich, das ist für Europa möglich. Aber, und deswegen sind wir an der Situation, wo ich sage, man muss das erkennen und dann daraus eben auch ganz grundlegende Konsequenzen ziehen. Und dann sind wir wieder bei dem, wo ich vorhin sagte, es hilft halt nichts, auch in der Auseinandersetzung in dieser Kulturrevolution, die wir erleben, auf so ein Weiter-so zu setzen. Und das ist auch die große Gefahr der Bundesregierung, die wir im Moment erleben, dass sich da im Grunde nicht viel entwickelt, dass sich da nicht viel bewegt und dass es mehr oder weniger so eine Weiterverwaltung des Status quo wird, statt Richtungsentscheidungen zu treffen, die Europa dringend treffen muss, wenn es zukunftsfähig werden will.
Aber wenn Sie das jetzt immer so sagen, diese Auseinandersetzung zwischen der bürgerlichen Mitte, also man könnte ja auch sagen zwischen den traditionellen, konservativen, rechten, christdemokratischen Parteien.
Ich spreche immer von rechter Mitte, wie Sie, aber das würde ich synonym
benutzen. Ja, und dieser neurechten Bewegung. Da muss man eigentlich sagen, es gab ja viele Versuche in Europa, aus diesen alten Parteien heraus sozusagen diesen Kampf nochmal zu gewinnen. Denken wir an Sebastian Kurz oder Boris Johnson und so weiter. Also es gab ja mehrfach den Versuch, und man muss ja eigentlich sagen, korrigieren Sie mich, ist eigentlich immer schief gegangen, sondern eigentlich scheint es ja gerade so zu sein, dass sich eigentlich überall diese neuen rechten Parteien, diese rechtspopulistischen Parteien, wie auch immer man sie nennen will, durchsetzen.
Ja, muss man mal abwarten. Diese Messe ist noch nicht gelesen. Wo es passiert ist, ist in den USA. Da ist es sehr eindeutig, da ist es dann innerhalb der republikanischen Partei geschehen, dass MAGA gegenüber dem Country Club Republicanism, also dem alten Ronald Reagan und George Bush Republikanismus, sich durchgesetzt hat. Österreich ist ja so eine Sache. Ich würde nicht sagen, dass Sebastian Kurz vollständig erfolglos gewesen ist. In Österreich geht das ja alles so ein bisschen hin und her.
Ich weiß, ist die FPÖ jetzt bei 35% oder so?
Ja, aber die Geschichte in Österreich ist übrigens auch eine längere mit der FPÖ. Okay. Und es gab die Koalition mit Wolfgang Schüssel schon Anfang der 2000er Jahre. Und die Koalitionen mit der FPÖ haben ja immer erst einmal dazu geführt, die FPÖ zu schwächen. Also Österreich, würde ich sagen, ist so ein nicht eindeutiger Fall, wo es in Großbritannien ist es so mit Boris Johnson, der ja auch versucht hat, mit Mitteln, ich sag mal, einer eher linken Sozialpolitik gegenüber dem britischen Norden, die sozialpopulistischen Tendenzen von UKIP einzufangen, was eine Zeit lang gelungen ist, dann aber auf Dauer auch nicht gelungen ist. Wobei ich mich auch manchmal frage, Boris Johnson, den ich eigentlich für einen geschickten Politiker gehalten habe, der ich dann möglicherweise auch an der eigenen Eitelkeit wieder untergegangen ist. Aber es ist schon richtig, was Sie sagen, es gibt nicht das eine wirkliche Role Model, aber man muss zugleich auch sagen, wenn immer so Mechanismen aufgemacht werden, in Italien, in Frankreich, im Vereinigten Königreich, in allen Ländern ist die Situation unterschiedlich. In Italien hängt das sehr stark mit dem Zerfall der Democrazia Cristiana in den frühen 90er Jahren über Korruptionsskandalen zusammen. In Frankreich hängt es sehr stark daran, dass mit Macron eine Bewegung in der Mitte entstanden ist, wie sie eigentlich ganz untypisch ist. Das heißt, es gibt nicht das eine Role Model. Das erzählen uns zwar gerne Politikwissenschaftler, aber auch nicht ganz ohne politische Absicht, weil komischerweise immer hinterher die Schlussfolgerung ist, man muss zur Brandmauer stehen. Yeah. Insofern haben sie insofern recht, als es nicht das positive Role Model.
Also es gibt eigentlich kein Vorbild, das meine ich.
Es gibt kein Vorbild dafür, das ist richtig. Aber immer die Frage ist, was ist dann die Konsequenz? Gebe ich einfach auf? Das könnte man natürlich auch machen, aber das wäre mir jetzt auch zu wenig. Da sage ich doch, Politik ist immer auch ein Kampfsport.
Nein, ich würde nur sagen, es gab ja schon eine Verschiebung, dass man lange dachte, diese CDU auch hatte, ich das Gefühl, CDU hat auch für sich selbst gesagt, mit der AfD, wir müssen umgehen, aber die CDU wird immer gewinnen irgendwie am Ende. Und das wird sich alles in der CDU entscheiden. Das war lange das Bild. Und jetzt würde ich sagen, hat man ja viel stärker das Bild, die AfD ist auf einem fast unbezwingbaren Erfolgskurs und der CDU fehlt eigentlich jedes Rezept dagegen.
Ja, aber da sind wir genau bei den beiden Extremen, die nicht hilfreich sind. Also die Arroganz zu meinen, die können uns gar nichts, hat es ja genauso wenig gebracht, wie jetzt, wie das Kaninchen vor der Schlange zu stehen und zu sagen, ja, also der Aufstieg der AfD können wir überhaupt nicht mehr bremsen. Ich sehe weder das eine noch das andere. Deswegen finde ich es ja so wichtig, diese Herausforderung noch einmal. Die entscheidende politische Herausforderung ist die Herausforderung der rechten Mitte durch die neue Rechte, ist die Herausforderung der Union durch die AfD. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass die Union sich dieser Herausforderung offensiv stellen müsste und nicht das tun sollte, was sie jetzt tut, sich nämlich in einen Teufelskreis zu begeben. Das ist ja das, was im Moment passiert. Die Union ist in einem Teufelskreis, in dem sie, und das hat hier Friedrich Merz auf dem Stuttgarter Parteitag nochmal ganz explizit gesagt, wenn er gesagt hat, ich habe mich abschließend entschieden, Zustimmung für die Union ausschließlich, dann hat er gesagt, in der politischen Mitte zu suchen. Nur wenn ich davon ausgehe, dass er die Zustimmung zur Union in der Union schon finden wird, heißt das ja übersetzt, er hat sich abschließend entschieden, Zustimmung zur Politik der Union ausschließlich links der Union zu suchen.
Ja.
Und damit hat er sich abhängig gemacht oder damit ist die Union unverrückbar abhängig von der SPD in der gegenwärtigen Bundesregierung beziehungsweise von linken Parteien, wenn es um Zweidrittelmehrheiten geht oder weitere Regierungsbildungen. Das führt aber dazu, dass die Union abhängig ist von linken Parteien. Sie muss Konzessionen an linke Parteien machen. Das schwächt sie auf der rechten Seite, auch in der eigenen Kernwählerschaft, auch der eigenen ursprünglichen Unterstützerschaft von Friedrich Merz. Die bröckelt nach rechts hin ab, macht die AfD stärker. Dadurch wird die Union abhängiger von linken Parteien, macht weitere Konzessionen an linke Parteien und verliert wieder auf der Rechten. Und das ist ein Teufelskreis, in dem die Union steckt, weil sie, wie ich sagen würde, diese Herausforderung nicht angenommen hat, offensiv mit der AfD umzugehen.
Ja. Woran glauben Sie, liegt das eigentlich, dass die CDU das nicht macht? Weil man könnte ja auch in gewisser Hinsicht sagen, es wäre ja für die CDU absolut opportunistisch oder es wäre opportun jedenfalls, anders mit der AfD umzugehen. Es wäre opportun, weil dann zum Beispiel ein Manuel Hagel Ministerpräsident werden könnte. Also die Incentivierung eigentlich für die CDU an vielen Ebenen, diese Brandmauer in Frage zu stellen, ist ja enorm. Jetzt blicken wir auf die Wahl im Osten. Ich würde es mal etwas vereinfacht sagen. Mit dieser Brandmauer in den Wahlkampf zu gehen, also mit der Perspektive, die CDU koaliert in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, dann am Endeffekt mit der Linkspartei, was ja die einzige echte Alternative ist, das ist ja von vornherein desaströs für die Partei auch im Wahlkampf. Also es ist ja eigentlich auch wahnsinnig unopportun für die CDU, diese Brandmauer so hochzuhalten und trotzdem gibt es da wenig Bewegung, würde ich sagen. Oder ist das so nur so verschleiert?
Nee, ich sehe das auch so. Da gibt's wenig Bewegung. Wobei es wird ja so, beziehungsweise es gibt schon Bewegung und zwar in Richtung Volksfrontregierung. Denn ich meine, gucken Sie sich mal an, wie in Thüringen regiert wird. Das ist faktisch eine Volksfrontregierung. Man hat dann jetzt mit der Linkspartei so ein etwas verschleiertes Bündnis, aber faktisch ist es das ja. Bin mir allerdings nicht sicher, wenn die Wahl in Sachsen-Anhalt ergibt, dass es nur die Wahl gibt zwischen einer CDU-geführten Minderheitsregierung oder einer Volksfrontregierung, also mit der Linkspartei, ob das dann die Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt mitmacht, weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus eruptives Potenzial liegt. Aber das können Sie im Grunde historisch, genetisch und politisch medial erklären. Es geht zurück auf die Strategie von Angela Merkel, die CDU nach links zu rücken. Matthias Jung von der Forschungsgruppe Wahl hat ja 2015 einen großen Aufsatz geschrieben, die AfD als Chance für die Union. Und die Idee war, die Union nach links zu rücken, damit in das Wählerreservoir von Grünen und SPD einzubrechen, Grüne und SPD zu schwächen, auf diese Art und Weise die Gefahr rot-rot-grüner Regierungen zu verhindern. Und zugleich zu sagen, dann soll die AfD halt anwachsen, die ist quarantänisiert und die kann uns nicht gefährlich werden. Das Kalkül ist rein machtpolitisch in den 10er Jahren aufgegangen, aber natürlich nur so lange aufgegangen, wie die AfD jetzt bei 10% und nicht sehr viel mehr, jedenfalls nicht bei 25% lag. Und es hat den Preis gehabt, dass es die Union inhaltlich dazu gebracht hat, Positionen der Linken zu übernehmen und sich inhaltlich zu entkernen und sich inhaltlich von sich selbst zu entfremden. Das ist die Folgewirkung dessen gewesen. Nur ist das Problem, dass sich das dann irgendwann so aufgeladen hat und so medial verselbstständigt hat, dass irgendwann von der Zinne sozusagen niemand mehr runtergekommen ist oder von dem Baum niemand mehr runterkommt, auf den man geklettert ist. Wenn Sie als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen ein ums andere Mal gesagt haben, die Nazi-Partei, um in dieser Auseinandersetzung da irgendwie zu bestehen, dann kommen Sie irgendwann von dem Baum nicht mehr runter. Und das ist mittlerweile das Problem, das ist ja dieser Umgang, diese Brandmauer, das ist ja zu einer kollektiven Hysterie geworden. Und da wird ja auch rein reflexartig reagiert. Aber diese Reflexe sind eben auch politische Realität, weil sie kommunikative Realität sind, von der man irgendwann nicht mehr runterkommt. Und das ganze Desaster hat sich ja zusammengezogen im Januar 2025, als die Union nach dem Aschaffenburger Attentat diesen Antrag im Bundestag eingebracht hat und dazu sehenden Auges die Zustimmung der AfD mitgenommen hat, dann aber sich dafür entschuldigt hat und davon wieder zurückgetreten ist. Und das hat sich ja mittlerweile im politischen Berlin so als Spin etabliert, zu sagen, dass dieser Antrag gemeinsam mit der AfD das entscheidende Problem war, warum die Union die Wahl nicht höher gewonnen hat. Ich glaube, dass diese Diagnose falsch ist, denn ich glaube, das eigentliche Problem lag darin, es so halbherzig zu machen. Man hätte es entweder lassen sollen oder man hätte es durchziehen sollen. Das Problem war aber, so einen halben Schritt nach vorne und einen halben Schritt wieder zurückzugehen. Aber selbst das ist ja nicht die Diagnose, die heute sich etabliert hat, sondern die Diagnose, die heute geführt wird, war, mit der AfD zusammen etwas zu machen, an der Brandmauer zu rühren. Das war es. Und es hat eigentlich diesen Brandmauereffekt verstärkt. Aber nochmal, das Beschwören der Brandmauer heißt, auf Strategie zu verzichten.
Ja, es ist interessant, wie Sie das sagen, dass eigentlich das zunächst eigentlich günstig gelaufen ist für die CDU, dieser Gang in die Mitte, der Ausschluss der AfD, der CDU eigentlich ja fast eine fast garantierte Mitteil der Regierung garantiert hat und sich dann jetzt eigentlich gegen die CDU selbst richtet. Meine Frage vielleicht noch so rum.
Ja, aber ich will eines hinzufügen. Ich habe gesagt, machtpolitisch war das. So ist es genauso, wie Sie es jetzt gerade wiedergeben. Ja. Aber es hat natürlich die politischen Entscheidungen der Energiewende, der Migrationspolitik und des Verbrenneraus und solcher Dinge impliziert.
Ja.
Und deren kapitale Probleme, deren katastrophale Folgewirkungen werden uns ja heute erst Schritt für Schritt sichtbar.
Ja. Und stärken auch die AfD sicherlich weiter. Ja. Nur die Frage ist, man hat es ja gesehen, in diesem Moment, als Friedrich Merz das erste Mal an der Brandmauer gerüttelt hat, mit dieser Abstimmung der AfD, Migrationsabstimmung kurz vor der Bundestagswahl. Da hat man ja diese Mobilisierung gesehen, diese Demos, diese Stürmung regelrecht von CDU-Parteizentralen. Mhm. Und deswegen frage ich mich, ist nicht die eigentliche Quelle der Brandmauer, die ja schwer zu argumentieren wird, also die wirklich schwer zu argumentieren ist, finde ich, in dem Punkt, weil die CDU ja jetzt nur noch vor der Wahl steht, ob sie sich der AfD oder der Linkspartei öffnet und eigentlich kein CDU-Politiker jetzt so ganz ernsthaft inhaltlich argumentieren könnte, dass die Linkspartei, die gerade wiederum beschlossen hat, zumindest in Niedersachsen, dass jetzt sie gegen den Zionismus an sich ist, die Linkspartei nun wirklich inhaltlich irgendwie unproblematischer wäre als die AfD. Das heißt ja, der Kern der Brandmauer ist irgendwo leer. Also das ist ja irgendwie eine sinnentleerte Geschichte. Und deswegen ist aber meine Frage nur, ist nicht die eigentliche Quelle dieser Brandmauer eigentlich vor allem Angst?
Ja, Angst und Reflex, definitiv. Und Sie sehen das doch, die Brandmauer wird ja so reflexartig beschworen. Deswegen sagte ich, man hat die Wahl zwischen Reflex und Strategie.
Ja.
Und ich fände es zukunftsfähiger, strategisch zu argumentieren.
Ja. Was würden Sie denn dann jetzt empfehlen? Wie sollte man das denn machen? Ich meine, die AfD ist ja jetzt schon ziemlich stark.
Klar. Und man hat sie, und es sind viele Gelegenheiten ins Land gezogen. Mir sagte kürzlich eine Journalistin, ja, damals 2013 hätte man mit der AfD anders reden sollen. Oder die AfD ist ja nicht mehr die von 2013. Ja, aber man hat doch schon 2013 die Luca-AfD im Grunde, da hat man noch nicht von Brandmauer gesprochen, aber es genau so behandelt. Das ist ja von vornherein das Problem gewesen. Und das Problem war, es war für die CDU 2013 im Bruderkampf, der wird immer hart geführt, das war auch zwischen Schröder und Lafontaine seinerzeit mit der Linkspartei oder WASG unter Lafontaine der Fall. Aber die CDU hat sich dann eben auch die Brandmauer, das politisch geschickteste Instrument, seit es demokratische Politik gibt, aufzwingen lassen. Also für die Linke ist die Brandmauer ja ein brillantes Instrument der Machtsicherung. So, was man jetzt machen sollte, das allererste wäre, dass man Alternativen schafft. Und ich glaube, dass das Urproblem der Union liegt darin, dass sie sich auf Gedeih und Verderb abhängig gemacht hat von der SPD unter den gegenwärtigen Verhältnissen des Bundestages. Wenn ich einen Teppich kaufen will und gehe zu einem Teppichhändler und sage, ich möchte diesen Teppich heute unbedingt und koste es, was es wolle, dann gehe ich da raus und habe den Teppich vielleicht hinterher, aber ich habe natürlich auch genau den Preis bezahlt, den der Teppichhändler in die Höhe getrieben hat. Wenn ich zu dem Teppichhändler gehe und sage, braucht den nicht unbedingt und ich kann auch woanders gucken, dann wird der Preis anders ausfallen. Insofern wäre es wichtig, Alternativen zu schaffen und alleine mit sowas wie einer Minderheitsregierung zu drohen, einen Bargaining-Chip in der Hand zu haben. Das ist eigentlich das ganz kleine Einmaleins der Spieltheorie. Da würde es ja schon ansetzen. Und ansonsten auf der Ebene der Strategie, ich habe ja vom Grundsatz her das, was jetzt auch, was Merz damals gesagt hat, wir gucken nicht rechts und nicht links, wir schlagen unsere Sachen vor und gucken, wer zustimmt. Das ist ja eigentlich die richtige Haltung. Dass man aus der Sache heraus Dinge politisch vorschlägt und dann sieht, dass man Mehrheiten dafür findet, das macht einen frei und man ist nicht frei, wenn man von einem Koalitionspartner bedingungslos abhängig ist. Vom Grundsatz her fand ich ja auch den Ansatz von Merz, die AfD zu halbieren, indem man eine kraftvolle Politik macht, die ja übrigens einen großen Teil der Wähler, die ja vor gar nicht langer Zeit von der Union zur AfD gegangen sind, wieder zurückgewinnt, fand ich an sich den richtigen Ansatz. Und wenn Sie es ganz kurz zusammenfassen, CDU zitiert immer so gerne Konrad Adenauer und das entscheidende Rezept wäre das wichtigste Adenauer-Rezept, der sagte, das Wichtigste ist der Mut. Mhm.
Was Sie gerade gesagt haben, ist natürlich auch nochmal ein spannender Punkt, dass jetzt immer so gesagt wird, ja 2013, wie vernünftig war denn die AfD? Stimmt ja natürlich auch. Also 2013 war die AfD aus heutiger Sicht wahrscheinlich eine absolute Mittepartei, irgendwie so FDP-artig oder so. Und die Frage ist ja so ein bisschen, was ich das Gefühl habe, was überhaupt nicht gesellschaftlich diskutiert wird, ist eigentlich so, was innerhalb dieser Rechten passiert, die so als Blackbox bestehen bleibt, weil es bis heute auch innerhalb der CDU ja gar keinen Willen gibt, zu unterscheiden zwischen Höcke und Weidel und Till Schneider und Siegmund und was es alles so gibt.
Lukassen.
Ja.
Ja, das, also wissen Sie, ich finde, also es ist nicht nur Strategieverzicht, sondern auch Denkfaulheit in der gesamten politischen Öffentlichkeit, so eine Brandmauer hinzuknallen und zu sagen, hier denken wir nicht weiter. Deswegen haben wir mit Republik 21 ein Set von roten Linien entwickelt. Ich sage seit langem, wir brauchen rote Linien statt Brandmauern. Rote Linien, die inhaltlich klar spezifiziert sind und anhand derer man inhaltlich diskutieren kann, thematisch diskutieren kann und über Themen spricht, statt Menschen auszuschließen. Wir unterscheiden da auch zwei Arten von roten Linien, verfassungsmäßige rote Linien und politische rote Linien. Denn es gibt verfassungsmäßige rote Linien, wo sie sagen, das ist verfassungsrechtlich nicht akzeptabel. Also zum Beispiel Unterschiede in der Würde des Menschen zu machen oder deutschen Staatsbürgern unterschiedlicher ethnischer Herkunft unterschiedlichen Rechtsstatus zuzuweisen. Das geht verfassungsrechtlich überhaupt nicht. Es ist klar, da verläuft die verfassungsrechtliche rote Linie. Sie können auch sagen, das ist so auch die Brandmauer. Das ist auch eine Brandmauer. Also ich brauche jetzt nicht mit irgendjemandem darüber zu diskutieren, ob Menschen unterschiedliche Würde haben. Das ist einfach außerhalb des verfassungsrechtlich Zulässigen. Es gibt aber verfassungsrechtlich zulässige Positionen, die ich als Bürgerlicher inhaltlich überhaupt nicht teilen würde, wo ich auch eine politische rote Linie ziehen würde. Aber da markiere ich Unterschiede gegenüber einer solchen Position. und gehe aber in die inhaltliche Diskussion darüber, statt zu sagen, das ist Brandmauer und mit dir rede ich nicht. Insofern finde ich, sollte bürgerliche Politik auch rote Linien dessen ziehen, was zum Beispiel heißt Unterstützung der Ukraine, Verhältnis gegenüber Putin, was aber auch heißt zum Beispiel Ethnopluralismus. Ich hätte gern mit Maximilian Krah, ich sollte mit ihm mal Streitgespräch haben. Das ist dann nicht zustande gekommen, weil er sich mit seinen Äußerungen über die Waffen der SS da selbst in die Luft gesprengt hatte. Ich hätte gerne mit ihm über die Frage der Gemeinschaft der ethnisch Ähnlichen diskutiert. Und wenn sie so diskutieren, dann würden sie zum Beispiel sagen, dass mein Freund Ahmad Mansur, ein arabischer Israeli, eigentlich nicht Deutscher werden soll. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen einer ethnopluralistischen Politik, die sagt, ich will nicht, dass solche Leute Deutsche werden, was eine übrigens zulässige Position ist, die ich aber als Bürgerlicher ablehnen würde, weil ich sagen würde, ich möchte, dass Leute, die rechtmäßig nach Deutschland kommen, sich hier integrieren wollen, ich möchte, dass die Deutsche werden können. Und aber über solche Fragen kann ich doch hart in der Sache diskutieren, statt ständig diese Cancel Culture der Brandmauer zu betreiben. Und insofern würde ich sagen, man müsste sehr viel stärker in die offensive Auseinandersetzung eintreten. Und das fände ich sowohl politisch für die rechte Mitte, für die Union richtig, als übrigens auch für die Demokratie wichtig.
Naja, und ist aber die Frage, ich meine, diesen Ethnopluralismus und so weiter, Remigration, was da alles so gesagt wird, ist ja jetzt auch nicht Programmatik der AfD. Ne? Ich meine, das wird auch immer so erschwert.
So, deswegen bin ich ja dafür zu differenzieren.
Wenn man das wirklich einfach jetzt mal inhaltlich betrachtet, dann hat die Koalition zwischen der CDU, der möglichen Koalition CDU-AfD, ja eigentlich haben wesentlich das Problem der Außenpolitik. Also man könnte jetzt sagen, die Migration, da würde man sich wahrscheinlich einig werden. Bei der Energiepolitik würde man sich einig werden. Also es gibt ja große Überschneidungen, programmatisch jetzt einfach. Und die große Bruchstelle ist dann eigentlich die Ukraine, wenn man so will. Vielleicht neuerdings auch Israel. Ja gut, das ist so ein bisschen umstritten vielleicht, sagen wir mal so, ja.
Ja.
Aber okay, aber ich sag mal, die wesentliche Bruchlinie, die wesentliche, und da wären wir wieder beim Besten, wäre ja eigentlich die Außenpolitik. Also der berühmte Außenkanzler hätte ja eigentlich eine große Möglichkeit, wenn man sich das so skizzieren würde und sagen, naja, man kann innenpolitisch viele, viele Punkte durchsetzen in einer Koalition mit der AfD. Und im Gegenzug könnte er als Kanzler auf seine Außenpolitik beruhen. Und das hätte ja auch noch den witzigen Effekt, dass man dann eigentlich in fast allen politischen Fragen die Mehrheitsmeinung der Deutschen durchsetzen könnte.
Ja, ich würde im Moment, weil das alles doch so verhärtet, die deutsche Diskussion, jetzt gehe ich einen Schritt zurück, bevor wir über die Außenpolitik sprechen. Die Situation ist ja so verhärtet und polarisiert in Deutschland, dass ich auch sagen würde, also Koalitionen, auch Kooperationen, das steht im Moment hier überhaupt nicht zur Debatte. Was den ersten Schritt, den ich demokratisch richtig fände, wäre, dass wir uns einfach mal gesprächsmäßig lockerer machen, dass man einfach miteinander ins Gespräch kommt und entlang dieser roten Linien, von denen ich vorhin sprach, die kontroverse öffentliche Debatte führt, dass man mit robuster Zivilität miteinander streitet, statt nur übereinander zu reden oder sich gegenseitig auszuschließen. Also insofern glaube ich, steht das im Moment überhaupt nicht zur Debatte, aber ich fände es richtig, wenn wir den politischen Debattenraum lockern würden. Das oder uns im Hinblick auf die politische Debatte entspannen und locker machen würden. Das ist im Moment das, was ich sagen würde, was erstmal ansteht, bevor ich über irgendwelche Kooperationen oder Koalitionen spreche.
Aber sagen wir mal, es ist die Bruchlinie, es ist die eigentliche inhaltliche Bruchlinie.
So, und das ist natürlich etwas, was sich die AfD überlegen muss. Ich meine, das Problem ist ja, die Brandmauer ist ja ein gigantisches Solidarisierungsinstrument auch für die AfD, weil die AfD ja gar keinen Grund hat, eine interne Richtungsdebatte zu führen. Meloni hat uns gezeigt, wie eine neurechte Bewegung unter italienischen Vorzeichen sehr wohl sehr pro-westlich sein kann. Es gibt ja auch solche Stimmen innerhalb der AfD und die AfD hat mit dieser kontraristischen Haltung jetzt eben auch diese pro-Putin-Haltung eingenommen. Mir fehlt da so völlig das Verständnis Selbstverständnis, wie man, selbst wenn man anti-woke ist, das auf Putins Konto einzahlen kann. Und wie wir uns als Deutsche im Machtbereich Russlands, eines Russlands unter Putin bewegen wollten oder als westeuropäischer Rayon einer eurasischen autokratischen Achse. Das übersteigt ehrlich gesagt meine Vorstellungsfähigkeit. Aber natürlich ist das die harte Bruchlinie gegenüber der AfD.
Mhm. Weil das ja durchaus wahrscheinlich die entscheidende Frage sein wird, wenn Sie immer sagen, dieser Konflikt innerhalb der Rechten oder der Kampf um die Rechte, ist ja eben im Kern diese Frage des inneren Verhältnisses zum Westen oder dieses pro-westlichen Bildes. Und das ist ja eigentlich auch sehr spannend, wenn man sich das in Amerika anguckt. Dieser Bruch jetzt innerhalb der MAGA-Bewegung, aber auch innerhalb der Republikaner insgesamt, weil wir in Deutschland immer so das Gefühl haben, oder was immer gesagt wird, ja, Donald Trump ist eigentlich der ganz Schlimme und so weiter. Und jetzt, wenn wir diese neuen Bruchlinien angucken und was da so gibt, Candace Owens und Nick Fuentes, da muss man eigentlich sagen, ja, eigentlich aus so Gesamtsicht ist ja Donald Trump dort eigentlich ein absolut Moderater, beziehungsweise könnte man ja auch wirklich sagen, er ist im Kern nicht anti-westlich, oder?
Ja, also da wird es dann auch sehr komplex. Ich meine, die ganze Lage ist natürlich auch super komplex. Und ich meine, wenn wir jetzt von den Spaltungen innerhalb des MAGA-Lagers sprechen, jetzt kritisieren die Isolationisten Trump für seinen Interventionismus in Venezuela und im Iran. Da drehen sich natürlich Dinge auch auf eine sehr eigentümliche Art und Weise um. Und wenn dann jetzt die AfD Friedrich Merz im Bundestag dafür lobt, dass er sagt, die Deutschen beteiligen sich nicht an einer Sicherung der Straße von Hormuz, sieht man auch, wie sich da wieder Dinge umdrehen. Und ich würde sagen, in der außenpolitischen Frage, auch da täten wir gut daran, die Dinge abzuschichten und zu sortieren. Und man kann ja die Frage stellen, wo wird eigentlich der Westen im Moment verteidigt oder neu erfunden? Bei denjenigen, die sagen, wir müssen unsere Demokratie schützen in Europa oder dort in den USA. Und die Situation ist, wie ich finde, im Moment so schwer absehbar, dass ich mich da mit definitiven Urteilen generell zurückhalten würde. Ich glaube, wir tun gut daran, die Entwicklung in den USA aufmerksam und kritisch zu beobachten und uns mit so vorschnellen Urteilen vom Ende des Westens und solchen Dingen zurückzuhalten. Denn wenn wir jetzt auf die Außenpolitik von Donald Trump allein in den ersten Monaten dieses Jahres schauen, dann ist ja die Frage, ist das eine erratische neue Großmachtpolitik? So wie ja tatsächlich Trump auch den Europäern in der Grönlandfrage gegenüber entgegengetreten ist. Oder zeichnet sich hier doch so etwas wie eine Grand Strategy ab, von Venezuela bis zum Iran und dann auch einschließlich der Grönlandfrage, wo man sagt, das hat eigentlich eine große Zielrichtung zur Eindämmung des chinesischen Expansionismus und versucht mit dem Iran den entscheidenden Konflikt- und Unruheherd und den entscheidenden Gefahrenherd im Nahen Osten auszuschalten und damit zugleich den entscheidenden Verbündeten Chinas. Und das Ganze hat dann wieder eine weltpolitische Strategie, wo man sagen kann, ja, das ist eigentlich tatsächlich die Verteidigung des Westens oder der liberalen Ordnung. Und wie gesagt, ich warne sowohl vor voreiligen Einschätzungen wegen Ende des Westens, allerdings auch, es gibt ja auch diese Contrarians, die jetzt dann als Gegenposition zu den woken Linken so total pro Trump werden. Also das kann es ja auch nicht sein. Und ich meine, die Art und Weise, in der die USA hier außenpolitisch auftreten, gegenüber Verbündeten in der Grönlandfrage einen solchen Druck ausüben, wie sie es gemacht haben. Ich meine, so kann man nicht miteinander umgehen, so kann man auch nicht Politik machen. Und das ist ja auch nicht nur eine Frage des Umgangs, sondern Umgang miteinander ist Politik.
Ja. Absolut, aber es wird immer, finde ich, ein bisschen unterschätzt, dass Donald Trump innerhalb dieser US-Rechten nie so radikal war, wie wir in Deutschland dachten. Also er war weder, also das fängt an, er war nie so ein krasser, zum Beispiel Abtreibungsgegner oder Kulturkämpfer wie andere Teile. Er war aber auch nie so ein krasser Isolationist, sondern wenn wir uns jetzt die Debatte in den USA angucken, dann ist er natürlich für den Truppenrückzug, aber er ist eigentlich schon für sozusagen Interventionismus an allen möglichen Enden und zwar ja schon seit 2016. Er ist pro-israelisch, ist ein ganz großer Bruchpunkt. Wir haben jetzt auch Mehrheiten in der US-Gesellschaft, die anti-israelisch sind, was ja auch nochmal eine immense Verschiebung ist. Ich meine nur dieses Feindbild Trump als sozusagen der ultimative neue Rechte. Da ist ja auch da wird ja eigentlich unterschätzt, dass die eigentliche neue rechte Bewegung quasi jetzt erst noch kommt und sich eigentlich gerade gegen Trump aufbaut, könnte man ja auch sagen, oder?
Ja, wenn es so ist, es gibt Tendenzen in die Richtung, aber ich meine, was Sie gerade gesagt haben, Herr Mannert, das ist ja das, was so wichtig ist und was wir eigentlich dringend bräuchten, dass wir nämlich die Dinge differenziert adressieren. Mir geht das so auf den Zeiger in Deutschland, wie hier man sich darin überbietet, also Elmar Thewissen-mäßig und den Preis kriegt, dann wer das schmählichste Verdikt über Donald Trump gesprochen hat, statt dass man in irgendeiner Weise differenziert adressiert, was da in den USA vor sich geht und daraus eben auch eine zielgenaue Strategie des eigenen europäischen und deutschen Verhaltens ableitet.
Vielen Dank für das Gespräch.
War mir ein großes Vergnügen.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauer. Wir bleiben gespannt und ansonsten bis zum nächsten Mal.